Leute treiben sich Frieden.
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Willkommen zur Oktober-Sendung von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Mein Name ist Reinhold Hiel. Heute geht es bei uns um den Rückblick auf die Friedenswochen 24, die im September gelaufen sind. Die Friedensredaktion hat dafür fleißig schon O-Töne aus verschiedenen Veranstaltungen gesammelt. Und darüber hinaus wollen wir noch ein bisschen Bilanz ziehen. Als Gast im Studio haben wir dafür Antje Dosien von DGB. Mit im Studio sind dafür auch Lothar Häusern und Janunis, beide von der Ulmer Friedensredaktion.
Hallo.
Hallo.
Ja, Lothar ist im Studio schon wohl bekannt. Vielleicht, Antje, magst du ein paar Worte sagen, um dich bei den Hörern vorzustellen?
Ja, mein Name ist Antje Trosin. Ich arbeite hier in Ulm beim DGB als Organisationssekretärin. Das heißt, ich organisiere verschiedene Veranstaltungen und Bildungsveranstaltungen und unter anderem in den letzten Jahren immer eine Friedensveranstaltung für die Ulmer Friedenswochen.
Ah ja. Danke. Janunis ist zwar auch schon wohl bekannt bei VFM, aber bei uns in der Sendereihe Peace on Air heute zum ersten Mal. Willkommen, Janunis. Vielleicht magst du ein paar Worte auch von dir sagen.
Ja, hallo, ich bin der Janunis und ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile aktiv in der Friedensarbeit und mache momentan mit in der Friedenswerkstatt in Ulm. Das ist eine ganz neu gegründete Gruppe und versuche auch mich einzubringen bei den Friedenswochen und schaue, dass ich überall da helfen kann, wo es Not tut und organisieren und vom Ostermarsch zum Beispiel und solche Dinge, die Friedensarbeit so mit sich bringt. Genau.
Ja, danke, Joni, und willkommen bei uns hier in der Runde. Ja, wir hatten im September die Ulmer Friedenswochen, jetzt 2024 schon zum 20. Mal mit 34 Gruppen, über 30 Veranstaltungen und Aktionen. Und wieder den gesamten Monat September durch, praktisch fast an jeden Tag. Und dieses Jahr mit so vielen Besuchern wie noch nie. Dieses Jahr waren es etwa 2500. Und wir hatten eine Reihe von hochqualifizierten Veranstaltungen, auf die wir jetzt heute in der Sendung zurückblicken. Eine von diesen herausragenden Veranstaltungen war zweifelsohne am 23.09. der Abend im DGB-Haus mit Herbert Prantl. Den Frieden gewinnen, die Gewalt verlieren. Prantl war langjähriger Leiter des Ressorts Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung und schreibt auch dort immer noch viele bemerkenswerte Kolumnen. Und den Abend verdanken wir wirklich Antje. Sie hat mit ihrem Engagement Prantl nach Ulm gelockt und sie ist jetzt live bei uns im Studio. Hallo Antje, toll, dass du diese Veranstaltung einfädeln konntest.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Gelockt ist das falsche Wort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach eine E-Mail geschrieben. Also nicht, dass hier jemand denkt, ich wäre als Sirene aufgetreten oder so. Aber ich bin doch sehr froh, dass das geklappt hat, weil es auch ziemlich kurzfristig war. Wir hatten eigentlich noch überlegt, ob wir vielleicht mal so einen basisdemokratischen Workshop machen, als Beitrag für die Friedenswochen, wo man dann eigentlich so fischbowlmäßig aus den Köpfen der Leute heraus entwickeln kann, was friedenspolitisch jetzt notwendig wäre. Und plötzlich habe ich dann in der Buchhandlung meines Vertrauens das Buch von Herbert Prantl gesehen und konnte dann Gott sei Dank auch den DGB-Kreisvorstand ganz schnell überzeugen, dass das ein geeignetes Thema wäre. Und so kam das zustande, dass wir eine Veranstaltung hatten, wo wir zum ersten Mal zum Thema Friedenspolitik seit langem auch wieder die Bude richtig voll hatten.
Ja, schön.
Und es ist dann auch eine zweischneidige Geschichte gewesen, weil ich würde ja behaupten, wir haben auch in den letzten Jahren total super Themen gehabt. Von Flüchtlingshintergründen, Wassernotstand, der zu Kriegen und Krisen führt. Wir haben uns mit Europa befasst, mit dem Klimawandel als Konfliktursache. Wir haben einmal einen Film gezeigt, Rüstungsexporte waren das Thema, Abrüstung, alles Mögliche quer durch den friedenspolitischen Garten. Aber was bei Heribert Prandtl natürlich eine große Rolle gespielt hat, wie ich glaube, ist natürlich auch der Promi-Faktor ein Stück weit gewesen. Also ich kann nicht einschätzen, ob die Besucher und Besucherinnen jetzt alles Friedensbewegte waren oder ob sie es einfach attraktiv fanden, den Heribert Prandtl mal zu erleben. Aber so ich die Unterhaltung auch nach der Veranstaltung mitgehört habe, waren sie schon tief beeindruckt, auch von der Sichtweise, die er da geschildert hat. Und einige sind deutlich zum Nachdenken angeregt worden.
Ah, schön. Also jedenfalls ein wirkliches Highlight der Friedenswochen 2024. Nochmal ein dickes Dankeschön an dich, Antje. Und jetzt gehen wir gleich schon mal über zur Musik mit dem Titel Frieden. Willkommen bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio. Wir halten gerade Rückblick auf die vergangenen Ulmer Friedenswochen und haben als Gast Antje Trosin vom DGB und sprechen gerade über die Veranstaltung von Heribert Prandtl. Antje, was war für dich wichtig inhaltlich an dem Abend?
Also zunächst mal möchte ich sagen, dass es, glaube ich, wichtig wäre, das aktuelle Buch von Heribert Prandtl selber zu lesen, weil jeder geht natürlich mit der eigenen Interpretation dessen, was wichtig ist, an die Geschichte ran. Und ich möchte mir nicht anmaßen, Prandtl jetzt neu zu interpretieren, aber zwei, drei Punkte möchte ich schon erwähnen. Der erste Punkt ist, dass er sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass sehr, sehr viel über den Krieg geredet wird, aber viel zu wenig über das Thema Frieden. Er hat auch darauf hingewiesen, wer Frieden haben will, muss diesen Frieden auch vorbereiten und dafür kämpfen. Er hat auch deutlich gemacht, dass das sehr lange Prozesse werden können. Unter anderem hat er da den irischen Friedensprozess erwähnt, der nun wirklich über viele Jahrzehnte nach bewaffneten Bürgerkrieg doch zustande gekommen ist. Also in Frieden muss man richtig viel investieren. Teilweise muss man auch Geld investieren. Manchmal muss man Frieden auch kaufen, aber das ist schon wieder eine Interpretation meinerseits. Und er hat davor gewarnt, dass man mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, also der Überfall auf die Ukraine war menschenverachtend, das ist völlig unbestritten, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, aber man muss schon überlegen, wie man sich da beteiligt und wie man das zu einem Ende führt, weil man kurz davor ist und jeden Tag schlimmer, praktisch Kriegspartei zu sein. Und das hätte natürlich unter Umständen auch für alle anderen Beteiligten, unter anderem für uns selber als Bevölkerung, auch katastrophale Auswirkungen, zumal Russland ja eine Nuklearmacht ist und man diese Gefahren auch in der öffentlichen Debatte sehr stark ausblendet. Den Beschuss des Atomkraftwerkes, also ganz viele Risiken, die es da gibt, werden einfach kaum beachtet, sondern es ist vielmehr so, dass diejenigen, die auf diese Probleme hinweisen, auf die Risiken hinweisen, teilweise auch in eine schwierige Position gedrängt werden, als Friedensfreunde beschimpft werden. Pazifismus ist nicht mehr en vogue. Und in eine Ecke gedrängt werden. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass man sich die Diskussionsräume erhalten muss.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Diskussionsraum frei halten, sich auch wieder frei zu machen dafür, ins Gespräch zu kommen über die Kontroversen auch von Krieg und Frieden. Ja, danke Antje für diesen Beitrag. Im Studio sind da noch Janunis und Lothar. Sie waren beide sehr aktiv unterwegs gewesen und haben während der Friedenswochen ja viele O-Töne bei den Veranstaltungen auf die Beine gebracht. Und ja, eine Veranstaltung davon war eben eine Aktion mit viel positiver Resonanz, die Kunstausstellung Dazwischen das Meer und die Wüste in der Kunstpulgalerie am Ehinger Tor gewesen. Über 100 Künstler aus der ganzen Republik hatten viele Exponate zum Thema Flucht und Vertreibung zur Verfügung gestellt. Nach Angaben der Organisatoren war das ja dieses Jahr die erfolgreichste Veranstaltung in dieser Galerie mit Hunderten von Besuchern, auch mehreren Schulklassen. Und zur Ausstellungseröffnung sprach Marlies Schabacher und Hilde Mattheis. Und Lothar hatte mit beiden ein Interview zur Frage, was ist das Besondere an dieser Ausstellung aus künstlerischer Sicht und auch aus politischer Sicht.
Marlies, du hast gerade was über die Bilder und über den Hintergrund dieser Bilder gesagt.
Ja?
Also was macht denn auch Menschen auf der Flucht zu einem anonymen Etwas? Entindividualisierung nennt man, glaube ich, sowas.
Ja.
Könntest du noch mal ein paar Takte vor dem Hintergrund dessen, was du gerade über die einzelnen Bilder, so unterschiedlich sie sind, gesagt hast? Was macht denn das Gemeinsame auch, wenn man das sagen kann, was macht denn das Gemeinsame auch der Werke aus?
Die Menschen kommen hierher, wollen untergebracht und versorgt werden. Schluss. Und alles andere ist sozusagen das, was ihnen dieses Stück von Ich bin wer vermittelt. Das geht unter, das wird vergessen, das geht verloren. Das ist nicht mal böswillig. Das ist unsere Bürokratie, das ist die Schwierigkeit, das einfach alles zu handeln. Ist nicht so ganz einfach. Und was das Gemeinsame der Bilder ist, da würde ich sagen, sie strahlen alle eine hohe Emotionalität aus. Sie sind nicht sachlich. Und wenn sie sachlich sind, dann im Dienste der Emotionalität, dass man spürt, da sind gerade Linien, da ist eine klare Struktur, aber dahinter brodelt es. Und das finde ich das sehr, sehr Besondere an dieser Ausstellung.
Hilde, du hast ja gerade den politischen Teil hier übernommen bei dieser, ich finde, sehr eindrucksvollen Ausstellung. Und gerade vor dem Hintergrund ist es ein paar Tage her, dass wir jetzt ständig, was heißt ein paar Tage, mittlerweile ein paar Wochen her, ständig jeden Tag mehr die Forderung nach der Zertrümmerung oder was noch übrig geblieben ist, des Asylrechts hören. Und das ist nicht nur die AfD, wir erleben es von Herrn Merz, wir erleben es aus der bayerischen Ecke, wir erleben es aber auch von Sozialdemokraten. Selbst die bisher noch hinreichend dahinter standen oder auf die man sich lange Zeit verlassen konnte, auch da ist mittlerweile offensichtlich kein Halten mehr. Was macht denn das alles mit dieser Gesellschaft?
Ich glaube, dass die Gesellschaft dadurch einfach ein Stück weit verunsichert ist und diese Koordinaten, dieses Koordinatensystem des Grundgesetzes nicht mehr sicher ist. Und diese Verunsicherung, zu der alle Politiker, die jetzt im Moment Verantwortung tragen, beitragen, halte ich für die größte Gefahr für unsere Demokratie. Man muss sich gerade in so einer Situation sicher sein, dass das Grundgesetz der Wertekontext ist, auf dem wir unsere Gesellschaft aufbauen. Und wir können noch so 75 Jahre Grundgesetz und was weiß ich alles feiern. Wenn wir das nicht äußern und wenn wir das auch nicht vor dem Hintergrund von solchen furchtbaren Taten wie Solingen sagen und dokumentieren, sondern uns treiben lassen von Parolen und heraus oder auch Forderungen, die auf dem Grundgesetz nicht mehr basieren, dann verunsichern wir die Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, das, was man auch in ein paar Jahren sagen muss, dass das die Regierung nicht geleistet hat. Das tut mir echt herzlich leid, aber das sehe ich so.
Und es verändert diese Gesellschaft ja radikal.
Ja, und wir wollen eigentlich die Demokratie verteidigen. Und dadurch, dass wir diese Koordinaten so verschieben, machen wir die Türen auf für Nicht-Demokraten.
Ja, danke Lothar für diese Interviews. Was hat dich eigentlich bei der Ausstellung am meisten beeindruckt?
Am meisten hat mich beeindruckt die Vielfalt der Künstlerinnen und Künstler, wie sie mit dem Thema umgegangen sind, wie sie das Thema aufgegriffen haben. Es war eine breite Bandbreite breite Bandbreite. Es war eine große Bandbreite, die man dort sehen konnte. Und ansonsten, wie gesagt, auch die Vielzahl der Menschen, die sich glücklicherweise gerade heute, jetzt in dieser Situation, wo dieses Asylrecht, ich sage es auch nochmal, jeden Tag mehr zertrümmert wird oder das, was davon noch übrig geblieben ist. Da wird so gerne die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert, und gleichzeitig findet jeden Tag die Entwürdigung von Menschen statt an Europas Außengrenzen. Und dass wir das auch jetzt im Rahmen dieser 4 Wochen Friedenswochen mit dieser Ausstellung aufgreifen konnten, auch mit einigen anderen Veranstaltungen, das halte ich für schon für eine ganz, ganz wesentliche Geschichte. Wir haben ja immer gesagt, auch in der Vorbereitung auf die Friedenswochen jedes Jahr, das ist nicht nur der heiße Krieg, was man hier unter Krieg zu verstehen hat, sondern es gibt auch Kriege gegen Menschen, die an Europas Außengrenzen stattfinden, die mit Pushbacks stattfinden, also mit dem Zurückschleppen von Flüchtlingsbooten, die angelandet sind, vor allen Dingen im Mittelmeer, in der griechischen Küste ist das ja der Fall. Also all diese Geschichten, dass wir das aufgegriffen haben und dass so viele Leute tatsächlich sich interessiert haben dafür, nicht nur in die Veranstaltung, die Gesprächsabende zu gehen, sondern sich jetzt auch nochmal künstlerisch damit auseinanderzusetzen. Das finde ich schon, war ein großes Verdienst jetzt auch, diese abgelaufenen Septembertage.
Wohl wahr, ja. Ja, und Jan Nunes war auch viel unterwegs mit seinem Mikro. Unter anderem auch am 11.09. zum Thema Gaza im Krieg, keine Zuflucht nirgends. Referent des Abends war Riad Ottmann, ein Nahostexperte von Medico International. Und Jan Nunes hatte ihn dann nach dem Abend oder nach dem Vortrag zu folgenden Fragen noch befragt: Wie konnte der Angriff der Hamas praktisch unbemerkt gestartet werden? Wie steht es um die Verhältnismäßigkeit bei der Selbstverteidigung und wie legitim sind dabei auch Grausamkeiten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die jetzt mittlerweile von beiden Seiten begangen werden?
Was meinen Sie, wie konnten die Palästinenser überhaupt unbemerkt in israelisches Gebiet gelangen?
Ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle oder haben eine Rolle gespielt. Ganz unbemerkt war es ja nicht. Also um damit zu beginnen, dass die Planungen für diesen Angriff oder auch Versuche zum Teil tatsächlich unter den Augen der israelischen Armee stattgefunden haben, dass das auch gemeldet wurde an höhere Stellen. Und dass offenbar diese höheren Stellen sowohl in der Armee als auch im israelischen Geheimdienst diese Beobachtungen nicht ernst genommen haben oder diese Warnungen nicht ernst genommen haben, die beispielsweise Sprengversuche an Zaunmodellen, die in Sichtweite der Sperranlage zwischen Israel und Gaza stattgefunden haben, nicht entsprechend analysiert wurden als Vorbereitung eines so großen Angriffs mit Durchbrüchen an über 20 unterschiedlichen Stellen dieser Sperranlage. Ein weiterer Punkt ist, dass es an einem sehr hohen jüdischen Feiertag stattgefunden hat, bei dem tatsächlich viele Soldatinnen und Soldaten dann eben auch keinen Dienst haben, weil sie Familien, Freunde und so weiter besuchen. Also so vergleichbar von der Stimmung her ist das vielleicht wie mit Weihnachten bei uns. Da fahren eben viele Leute nach Hause oder andere kriegen auch Besuch. Und ein dritter sicherlich, also das ist auch der Vorwurf, der stark aus der israelischen Öffentlichkeit an die israelische Regierung ging, das war, dass die Armee ja auch dadurch abgelenkt war, Siedler und Siedlerinnen im Westjordanland zu schützen, statt die Grenze zum Gazastreifen. Dass also Armeeeinheiten in relevantem Umfang neue Außenposten beschützt haben im besetzten Westjordanland, dass sie eben marodierende Siedler geschützt haben, während sie in palästinensische Dörfer und Städte gingen, anstatt die Sperranlage zum Gazastreifen zu bewachen.
Also das Selbstverteidigungsrecht Israels, das zweifelt ja niemand an. Jedoch, was meinen Sie zu der Verhältnismäßigkeit dessen?
Also Israel hat seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich ja eine Doktrin, die darauf setzt, potenzielle Gegner, Feinde in militärischen Auseinandersetzungen abzuschrecken, indem klar ist, wer Israel angreift, hat mit einer unverhältnismäßigen militärischen Reaktion zu rechnen. Also der wird das zigfach vergolten bekommen. Und ich denke, die Hamas hätte das auch wissen können, gerade nachdem, wie Israel 2006 auf die Entführung von zwei Soldaten in Südlibanon reagiert hat, also mit diesen massiven Angriffen auf Südbeirut und auch Südlibanon. Was wir jetzt gesehen haben, das ist natürlich eine völlig andere Größenordnung des 7. Oktober, was die Hamas und auch andere militante palästinensische Gruppen aus dem Gazastreifen da angerichtet haben in Israel, wie viele Menschen ermordet wurden, wie viele Menschen auch entführt wurden im Vergleich zu diesem Fall, den ich gerade angesprochen habe mit den zwei Soldaten. Aber was eben auch klar ist und darauf deuten ja zum einen auch die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hin, genauso wie die angeordneten vorläufigen Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag im Verfahren Südafrika gegen Israel wegen Verdachts auf Verletzung der Konvention zur Vorbeugung und auch zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Das ist ja ein laufendes Verfahren. Und tatsächlich hat sich ja das RichterInnengremium in Den Haag dazu entschlossen, ein ordentliches Verfahren wegen dieser Frage zu eröffnen. Und da deutet natürlich ganz viel darauf hin, dass das völlig unverhältnismäßig ist, was in Gaza gemacht wird. Dafür gibt es noch andere Anzeichen, ob das jetzt das Ausmaß von Hunger, die Vorenthaltung von humanitärer Hilfe ist, die gezielte Zerstörung von Gesundheitseinrichtungen, die Zerstörung von über 600 Schulen in Gaza, die Zerstörung aller Universitäten, also auch in erwiesenermaßen Fällen, in denen die israelische Armee wochenlang Universitäten besetzt gehalten hat, also dort definitiv keine militärischen Gegner mehr waren, sondern diese Universitäten einfach mutwillig zerstört wurden. Man könnte viele weitere Fälle anführen. Man könnte den Missbrauch von Palästinensern als menschliche Schutzschilde anführen, der mittlerweile nachgewiesen ist in einzelnen Fällen, auch übrigens im Westjordanland wieder. Man könnte die massenhafte rechtswidrige Inhaftierung und Verbringung von palästinensischen Gefangenen oder gefangen genommenen Menschen aus Gaza nach Israel und die Folter in dortigen Gefängnissen und Militärbasen anführen. Also vieles spricht dafür, dass eben Israel auch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht in Gaza und im Zweifelsfall auch im Westjordanland, so wie die Hamas und andere Gruppen ja auch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Israel verübt haben.
Willkommen bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio. Wir hörten gerade den O-Ton von Riad Ottmann nach seiner Veranstaltung zum Thema Gaza. Das Interview hatte Janunis geführt. Janunis war auch bei anderen Veranstaltungen viel unterwegs gewesen über das Thema Gaza hinaus. Was hat dich von den anderen Veranstaltungen am meisten beeindruckt?
Ja, also ich muss sagen, ich war sehr viel unterwegs, genau. Highlight wirklich auszumachen, ist ja immer schwierig, ne? Was mich beeindruckt hat, war auch die Veranstaltung vom Jürgen Wagner von der IMI in Tübingen. Und da ging es auch um den Ukraine-Krieg. Und ich finde, er hat die Hintergründe und der Weg, wie es überhaupt so weit kommen konnte, wie es jetzt gerade ist, finde ich gut aufgezeigt und hat auch das 2014 nochmal in Blick genommen, was ich sehr gut fand. Eine andere Veranstaltung, die ich sehr informativ und toll fand, war von Andreas Zumach, wo er über dieses neue Wort kriegstüchtig werden, diesen Satz, ne, dann auch nochmal ins Gefecht gegangen ist, sage ich mal. genau. Ansonsten war ich auch auf anderen Veranstaltungen, zum Beispiel der lange Weg der Sinti und Roma, fand ich auch sehr, sehr toll. Genau, und ich muss sagen, ich war so ungefähr auf 2021, glaube ich, Veranstaltung gewesen und ich hatte so den Eindruck, es war meistens sehr gut besucht und ich glaube, dass die Menschen auch nach nach den Diskussionen dann jeweils mit den Referenten und so weiter schon besser informiert wieder nach Hause gegangen sind.
Ja, danke, Janonis. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde auf Sendung. Ich denke, jetzt ist Zeit wieder für Musik. In dem Fall ist es Revolution von Spax. Willkommen bei Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Wir halten gerade Rückblick auf die vergangenen Friedenswochen, eine Veranstaltungsreihe, die den ganzen Monat September ausgefüllt hatte. Und schon am 2. Septembertag hatten wir ein ausverkauftes Ulmer Stadthaus mit Frau Professor Dr. Krone Schmalz, einer bundesweit bekannten Koryphäe. Lothar hatte diesen Abend eingefädelt und auch moderiert. Lothar, wie war dieser Abend für dich? In manchen Medien wird ja Frau Krone Schmalz gerne als umstrittene Person in Anführungszeichen tituliert und auch in Anführungszeichen als Putin-Versteherin diskriminiert. Wie siehst du das?
Ja, das gehört natürlich zum System, das wir im Augenblick immer und immer wieder erleben, in dem, was man den Mainstream, die Medien, Mainstream in die Medien nennt. Der Begriff umstritten gehört auch zu den Begriffen des Wordings, dass man Menschen, die Positionen vertreten, die wieder in Erinnerung rufen, das ist auch jenseits des Mainstreams eine andere Position, ich will es mal plural sagen, andere Positionen gibt. Das ist ganz wesentlich, ist, auf Vorgeschichten ins Spiel zu bringen, sich an Vorgeschichten zu erinnern, an geostrategische Interessen zu erinnern und. Die werden dann sehr, sehr schnell und immer wieder zu umstrittenen Personen erhoben. Bei Gabriele Grone-Schmalz finde ich es auch schon ausgesprochen bezeichnet, dass sie vor Jahren als die Koryphäe gehandelt worden ist, weil sie hat ja einige Jahre auch das Fernsehbüro in Moskau betreut und war verantwortlich für das Fernsehbüro und wurde immer und immer wieder gerne eingeladen, also war die Koryphäe in der Republik, bis sie dann anfing, sich tatsächlich auch zu äußern, wie gesagt, jenseits dessen, was im Augenblick so die Hauptrichtung der ganzen Debatte ist, also immer wieder ins Spiel gebracht hat, und das hat sie auch im Stadthaus getan, immer wieder ins Spiel gebracht hat, dass es auch einen Tag geben wird, an dem mit Russland gesprochen werden muss, nicht nur sollte gesprochen werden muss, dass es einen Tag geben wird, an dem man auch über diese Gespräche hinaus zu Ergebnissen zu kommen hat, wie wird der Kriegsschluss aussehen, wie wird der die Friedenssituation aussehen. Russland ist ein Teil Europas, das lässt sich geografisch überhaupt nicht wegdiskutieren, und von daher ist es dringend erforderlich, sich genau Gedanken über das, was ich gerade gesagt habe, zu machen, und da hat Gabriele Grone-Schmalz in jeder Hinsicht auch das, was wir uns erhofft haben, schlicht erfüllt. Dass sie dann zur Putin-Versteherin oder zur Putin-Propagandistin erhoben wird, wundert mich auch keinen Deut, weil das genau die Strategie von vielen politischen Gruppierungen ist, von vielen Politikerinnen und Politikern ist, von vielen Medien ist. Ich greife nochmal den Begriff der Mainstream-Medien auf, die sich gerne als Leitmedien verstehen. Die sich wirklich auch an all diesen Geschichten dann abarbeiten. Alles, was etwas gegen die herrschende Politik und gegen die herrschende Strömung nochmal formuliert wird, wird dann sofort entweder zu umstritten oder zu Putin-Propaganda erhoben. Das haben wir hier in Ulm auch schon erlebt. Janunis hat gerade auf die Veranstaltung mit Jürgen Wagner hingewiesen von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Dem ist es ja auch schon immer wieder widerfahren, wenn man bestimmte Zusammenhänge herstellt, wenn man Kontexte herstellt, dann wird man sehr schnell in Ecken geschoben. Ich selbst habe ja, das ist vielleicht das Privileg des Alters, auch schon noch den Kalten Krieg erlebt, also der 60er und 70er Jahre, da war das genau dieselbe Masche, dass alle, die jenseits der Hauptlinie gewesen sind, zu Kommunisten erhoben worden ist, also Putin kann man zum besten Willen jetzt nicht mehr zu Kommunisten erheben, aber eben zu anderen Etikettierungen. Und insofern kann ich nur sagen, ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, sie hierher zu bekommen, also Gabriele Grone-Schmalz, dass wir sie mit viel, viel, vielen Menschen im Stadthaus begrüßen konnten, dass wir mit ihr diese Veranstaltung machen konnten. Es waren über 300
sehr
Menschen
gut besucht.
Und man muss einfach sagen, ich habe ja auch hinterher die Resonanz gehört, sie kann es total gut darstellen, kann Zusammenhänge herstellen, kann ja Kontexte herstellen. Und was ganz wichtig ist, wir haben endlich auch das gemacht, was ich mir ja von den Friedenswochen immer, immer wieder erhoffe und versuche das auch zu organisieren in den Veranstaltungen, für die ich verantwortlich bin, tatsächlich auch genau Diskussionen aufzumachen, die ansonsten medial und politisch kaum noch geführt werden, weil du kaum noch Veranstalter findest, die sich trauen, tatsächlich in ihren Häusern, in ihren Räumen solche Veranstaltungen zu machen, weil sie genau wissen, dass dann über sie hergefallen wird. Dann sind sie eben auch Putin-Versteher oder Putin-Propagandisten oder Antisemiten, um das andere Thema von Riad Othman nochmal aufzunehmen, wenn man sich mit der israelischen Regierungspolitik auseinandersetzt. Also all diese Geschichten haben nur gezeigt, dass es einen großen, großen Bedarf gibt an Informationen, einen großen Bedarf, sich untereinander nochmal verständigen, weitere Horizonte aufzumachen. Die ganze Resonanz, Reinhold, du hast es vorhin gesagt, die Resonanz der Friedenswochen war ja dieses Jahr noch besser als in all den letzten Jahren. Also die personelle, wenn man so will, Resonanz. Also die Menschen, die gekommen sind, die sich dafür interessieren. Und das ist auch natürlich ein Ergebnis, dass auf der öffentlichen Ebene, auf den Veranstaltungsebenen ansonsten wenig los ist und es kaum Möglichkeiten gibt, sich genau darüber zu informieren, wie jetzt bei den Friedenswochen.
Ja, das ist wirklich an diesem Abend gelungen. Es war eine sehr volle und auch erfüllte Veranstaltung, so kann man das wirklich sagen. Lothar hatte am 24.09. ja auch noch einen weiteren Abend hierher gebracht mit Andreas Zumach. Und Zumach war vor seinem Abendvortrag auch hier bei uns im Ulmer Friedensradio gewesen, vor 4 Wochen, Peace on Air, mit Andreas Zumach. Hier ein paar O-Töne von ihm aus der Sendung, speziell zum Thema Mittelstreckenwaffen, die jetzt in Deutschland stationiert werden.
Es gab dieses Jahr ein NATO-Treffen in den USA und man kann es gar nicht anders sagen, am Rande dieses NATO-Treffens haben sich auch Herr Biden, der noch Präsident der USA, und Herr Scholz, der Bundeskanzler, getroffen und es wurde so quasi als Randbemerkung, ich sag's mal so, dezidiert, wurde auch mitgeteilt, dass hier Mittelstreckenwaffen stationiert werden sollen und zwar nur auf dem Territorium der Bundesrepublik. Was lässt sich denn dazu sagen?
Also zunächst mal ist darauf hinzuweisen, das Ganze wird ja bis heute in weiten Teilen der Medien, auch in der SPD-Führung, im Präsidium und von anderen Parteien, als deutsch-amerikanische Vereinbarung verkauft. Ja. Das ist falsch. Ja. Das ist schlicht gelogen und diejenigen, die das sagen, müssen es besser wissen. Es gibt den Text einer gemeinsamen Erklärung von Herrn Biden und Herrn Scholz vom 10. Juli am Rande des NATO-Gipfels. Das ist ein Joint Statement, eine gemeinsame Erklärung. Ich will sie jetzt nicht ganz vorlesen, sie liegt mir vor. Da findet sich nirgendwo die Begrifflichkeit Vereinbarung oder gemeinsamer Konsens oder was auch immer. Es ist völlig klar, auch von den Abläufen her, dass es eine Entscheidung in den USA, die bereits 2021 gefallen ist, die Scholz abgenickt hat. Ich sage nachher noch was zu den Inhalten. Das ist also der erste Teil des demokratiepolitischen Problems, das wir haben, neben dem rüstungspolitischen. Das zweite ist, viele Menschen, auch unsere Altersstufe, haben jetzt ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt und erinnern sich an die Zeit 79-80. Die Unterschiede sind gravierender als die Gemeinsamkeiten. Helmut Schmidt, der damalige Bundeskanzler, hat 1977 entdeckt, was er als Raketenlücke bezeichnet hat, angesichts einer wachsenden Zahl sowjetischer SS 20 Mittelstreckenraketen. Mittelstrecke ist alles zwischen 500 und 5500 Kilometern Reichweite. Und er hat eine amerikanische Antwort erhofft bei einem Treffen mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter, dem französischen Präsidenten und dem britischen Premierminister. Und die Antwort, die Schmidt sich erhoffte, waren seegestützte Systeme der USA. Aber die Antwort, die kam, waren landgestützte Systeme. Sowohl die Pershing 2, die nur in Deutschland, hier in Baden-Württemberg, Mutlangen und so weiter stationiert werden sollten, aber auch Cruise-Missiles, Marschflugkörper, die in Deutschland, Italien, Holland, Belgien und England stationiert werden sollten. Damals gab es einen gemeinsamen Beschluss der NATO, den sogenannten Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979. Und es gab in diesem Beschluss ein Verhandlungsangebot an die Sowjetunion. Viele von uns in der Friedensbewegung waren damals skeptisch, wie ernst das Angebot gemeint war. Aber es war da und es wurde ja auch verhandelt. Zunächst 1983 in Genf mit der Sowjetunion erfolglos, aber dann in den Folgejahren erfolgreich und 87 das Abkommen zwischen Gorbatschow und Reagan zur vollständigen Verschrottung und dem Verbot dieser Mittelstreckenwaffen. Der größte Erfolg der Friedensserie in den 80er Jahren. Diesmal gibt es das alles nicht. Und jetzt kommen wir zu den Waffensystemen. Deutschland ist singularisiert, du hast es gesagt, sie sollen nur hier stationiert werden. Und es gibt keinerlei Befassung des Bundestages, der damals oftmals debattiert und entschlossen hat. Wenn man darauf in Berlin die Regierung anspricht, ist die lapidare Antwort im Außenministerium, Zitat, das ist Exekutivprivileg der Regierung, da muss das Parlament nicht mitreden. Bin gespannt, wie lange das halten wird. Ne? Die die Pershing 2, die damals kam, hatte wegen ihrer damals neuen Fähigkeiten, Geschwindigkeit, Zielgenauigkeit, Zerstörungskraft in 8 Minuten Moskau erreichen, große Besorgnisse ausgelöst, dass sie in ausreichender Zahl vorhanden zu einem Erstschlagfähigkeit der USA führen könnte, also die sowjetischen Zweitschlags- und Gegenschlagskapazitäten
vernichten. Was dahin noch Vorwarnzeiten gegeben hat, die einfach längere Zeit.
Genau.
Und auch, wie man so gehört hat, den einen oder anderen tatsächlich atomaren Schlag verhindert haben.
Aber verglichen mit den Systemen, die jetzt stationiert werden sollen ab 26, ist die Pershing alt. Also sowohl die Marschflugkörper der Amerikaner, die stationiert werden sollen, Tomahawk mit 2500 Kilometer Reichweite, haben weitergehende Fähigkeiten, auch unter dem Radar zu fliegen, also nicht erkennbar für die russische Abwehr. Die Hypersonic-Schnellwaffe, also mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit, die noch in der Entwicklung ist, das sagt der Name schon, mehrfache Schallgeschwindigkeit, dann werden die Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit auf der anderen Seite gegen Null gehen. Umgekehrt hat Russland auch. Putin hat ja eine Hypersonic-Waffe in Dienst genommen. Das heißt, die Gefahr, dass es zu einem möglicherweise Fehlwahrnehmung kommt, dass die andere Seite auf den Knopf gedrückt habe, und da drücke ich auch auf den Knopf, wird so groß sein wie nie zuvor. Und Deutschland ist dann potenzielles Hauptzielgebiet für russische Schläge. Und das Ganze, letzter Satz, wenn ich gesagt habe, das Ganze ist 2021 entschieden. Die USA haben entschieden, 5 sogenannte Multi-Domain Task Forces. Das sind Streitkräfte aus den verschiedenen Bereichen zu einer gemeinsamen Truppe zusammenzufügen. Also Landstreitkräfte, Seestreitkräfte, Luftstreitkräfte und Cyberabwehrkräfte. Von diesen Multi-Domain Task Force soll es 5 geben. 3 im pazifischen Raum gerichtet auf die chinesische Bedrohung. Eine ist bereits in Deutschland stationiert mit Zielrichtung Nordamerika, nahe Mittlerer Osten. Und die 5. soll eben die künftig in Wiesbaden stationierte werden. Mit diesen Mittelstreckenwaffen. Und die Entwicklung dieser Mittelstreckenwaffen, die ist lange vor Russlands Überfall auf die Ukraine begonnen und auch die Beschlussfassung. Das heißt, die Rechtfertigung, die politische Rechtfertigung, die uns heute hier erzählt wird, für diese geplante Stationierung seit Putins Krieg gegen die Ukraine, ist schlicht gelogen.
Ja, es gibt das Sprichwort, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Ich kann das hier erweitern mit bei Kriegsvorbereitung und bei militärischer Aufrüstung geht es auch nicht immer sehr wahrhaftig zu. Ja, wir kommen schon so langsam zum Ende der Sendung. Wir wollen aber vorher noch ein wenig Bilanz zu den Friedenswochen ziehen. Aber vorher nochmal Musik. Playing for Change. Ja, willkommen bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio. Wir kommen zum Ende der Sendung und wollen für 2024 noch ein bisschen Bilanz zu den Friedenswochen ziehen. Die äußeren Fakten hatte ich ja zum Eingang der Sendung schon genannt. Wir hatten es jetzt zum 20. Mal, die Ulmer Friedenswochen. Es waren 34 Gruppen aus der Region Ulm und Neu-Ulm, die die Veranstaltungen vorbereitet haben. Wir hatten über 30 Veranstaltungen und Aktionen. Es ging praktisch jeden Tag durch den ganzen Monat September. Und wir hatten so viele Besucher wie bisher noch nie. Dieses Jahr waren es etwa 2500. Und die Kunstausstellung zum Thema Flucht und Vertreibung ist aus allen Nähten geplatzt. Lothar, was waren für dich die äußeren Fakten oder was waren für dich die inneren Werte von der Veranstaltungsreihe? Die äußeren Fakten hatte ich ja jetzt hier genannt.
Ich weiß natürlich nicht so ganz genau, was mit den inneren Werten du jetzt meinst, aber ich interpretiere jetzt mal.
Versuch's doch mal.
Ich versuch's einfach mal. Ja, ich glaube, das erste Wichtige, dass sie wieder stattgefunden haben. Das klingt jetzt banal, aber ist bei weitem nicht banal. 34 Gruppen unter einen Hut zu bringen, bei aller Buntscheckigkeit, bei aller Vielfalt der einzelnen Anliegen, der Formate, wie die Veranstaltungen gelaufen sind, das alles tatsächlich unter einem Etikett, nämlich Friedenswochen, zusammenzubringen, ist ein innerer, äußerer Wert an sich. Erster Punkt für mich. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass wir Themen aufgegriffen haben, die wir haben über einiges ja schon gesprochen, über einzelne Veranstaltungen, Themen aufgegriffen, wie, was passiert hier eigentlich mit Menschen auf der Flucht. Auch das ist ein Krieg, der gegen Menschen auf der Flucht geführt wird, oder Kriege, ich kann es gleich pluralisieren. Wir haben das Thema Ukraine, Russland, wie kann es eigentlich weitergehen, welche Perspektiven entwickeln sich. Wir haben das aufgegriffen. Wir haben das Thema, das macht auch kaum sonst noch jemand, wir haben das Thema Israel, Gaza, da war die Geschichte mit Libanon noch nicht so klar, sonst hätten wir das sicher auch nochmal erweitert. Wir haben die Menschenrechtssituation, die Völkerrechtssituation, die genozidale Situation im Gazastreifen aufgegriffen. All das sind Themen, die im üblichen Jahr, also in den restlichen, wenn ich das so sagen kann, 11 Monaten außerhalb des Septembers kaum noch auf irgendeine Art und Weise hier auch in Ulm thematisiert werden. Und es hat sich gezeigt, Reinhold, du hast die Zahl der Menschen genannt, und das ist jetzt keine geschönte Zahl. Wir haben 2.500 Menschen erreicht, die in die Veranstaltung gegangen sind. Und da zeigt sich doch nur, wie stark das Bedürfnis, wie stark auch das Interesse daran ist, genau solche Informationen zu bekommen und damit einfach das Meinungsspektrum zu erweitern und sich auch ganz anders nochmal eine eigene politische Meinung bilden zu können.
Und ich hoffe doch, dass auch jetzt 2.500 Menschen bei dieser Sendung hier zu sein.
3.000. Ja, also das sind wirklich Geschichten. Wir kriegen so viel Rückmeldungen, auch quer, und auch das ist nicht übertrieben, quer aus der Republik, die sagen, hey, was macht ihr eigentlich hier? Wie schafft ihr das, einen ganzen Monat September über 30 Veranstaltungen zu organisieren? Wir organisieren es ja nicht als Zentral, es gibt ja kein Zentralkomitee, das das organisiert. Das sind wirklich die einzelnen Gruppen, die das Ganze organisieren. Wird zusammengehalten, natürlich auch von einem Orga-Team, aber letztendlich viele, viele Gruppen, die jetzt da präsent sind. Und das, finde ich, ist ein unglaublicher Wert, ob inner oder äußerer Wert, aber auf jeden Fall ein Wert an sich. Einfach die Erweiterung des Meinungsspektrums, um sich in einer Demokratie tatsächlich auch Meinung bilden zu können und nicht nur eindimensionale Meinungen in einem ganz engen Meinungskorridor zu hören.
Ja, jetzt will ich aber schon noch den inneren Wert von Jan hören.
Also was mir jetzt auch noch auf der Seele brennt sozusagen, ist ja, dass wir auch hier kulturell einiges zu bieten hatten. Also ich hatte zum Beispiel hier die Veranstaltung, dieser schöne Erich Kästner Abend hier am 28.09. Der war auch schön gestaltet und hat wirklich Spaß gemacht, der Kunst zuzuschauen. Und man hat auch wirklich einige Sachen wirklich gelernt. Hier zum Beispiel die Veranstaltung der Unbekannte Tolstoi, wie der mit dem Frieden zusammenhängt und was der für Ideen hatte damals schon, die eigentlich heute auch wieder sehr aktuell sind, muss man sagen, wusste ich so auch nicht. Und Nerit Sommerfeld natürlich, die war auch ganz toll. Also wir hatten da auch kulturell sehr, sehr schöne, leckere Häppchen, sag ich mal. Und ja, da fällt mir ja gerade noch hier ein, ich könnte jetzt zum Schluss noch diesen schönes Zitat von Jimi Hendrix bringen, was bei uns hier so drin steht, weil ich finde, der passt zum Schluss ganz gut. Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden. Ja, tatsächlich von Jimi Hendrix. Ja, genau.
Damit geht jetzt unsere Sendung auch schon zu Ende. Unsere nächste Sendung Peace on Air ist am Dienstag, 19.11. von 17 bis 18 Uhr. Wir blicken dabei wieder einmal über den Ulmer Tellerrand und haben dort das Schwerpunktthema Sudan. Dort tobt ja jetzt schon jahrelang ein kriegerischer Konflikt, der leider auch eine schwere Hungersnot ausgelöst hat. Ja, das war Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, eine Sendereihe der Ulmer Friedensredaktion, immer dienstags alle vier Wochen von 17 bis 18 Uhr bei Radio Free FM 102,6 MHz oder im Livestream der Free FM Mediathek. Tut mir leid.
Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein. Dienstags um 17 Uhr bei Radio Vietnam.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Vietnam.